Er war der wahrscheinlich jüngste Plattenboss der deutschen Musikindustrie, als er mit 36 Jahren der Geschäftsführer von Universal Music Deutschland wurde. 3 Jahre später baute er den Radiosender Motor FM und das Plattenlabel Motor Entertainment auf, auf denen unter anderem Bands wie Rammstein und Amy Winehouse verlegt wurden. Er schrieb 2 erfolgreiche Bücher über die Musikindustrie und war der Berliner Staatssekretär für Kultur. Außerdem wurde er von der Popakademie Baden-Württemberg zum Professor ernannt. Darüber müssen wir sowieso noch mal reden. Das ist sowieso unglaublich. Herzlich willkommen, Tim Renner.
Hallo Thomas.
Tim, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unseren Podcast zum Thema Musikproduktion nennst. Jetzt hast du mich ja vor kurzem eingeladen, an der Popakademie Baden-Württemberg selber einen Vortrag zu halten. War ein spannendes Thema, da ging es so um Artificial Intelligence und was sie mit der Musik heute bereits und vor allen Dingen noch in Zukunft macht. Ich habe mich total ins Zeug gehaut, das wirklich so gut wie möglich zu machen, aber sie haben mich nicht zum Professor ernannt, ja? Ich glaube, der einzige österreichische Musiker, der jemals, den ich kenne, der zum Professor ernannt wurde, war Udo Jürgens. Was macht man denn, um von der Popakademie zum Professor ernannt zu werden?
Um von einer Universität zum Professor ernannt zu werden, braucht es mehr als einen Vortrag. Da muss ich dich enttäuschen, Thomas. Da braucht es eine sehr, sehr große Kontinuität, die du da an den Tag legst in der Lehre. Und das bedeutet auch, dass du mindestens ein eigenes Curriculum hast, also einen eigenen Lehrbereich mit aufgebaut hast. Das ist in meinem Fall das sogenannte Musikbusiness 4.0. Auch ganz hilfreich ist, wie in meinem Fall, wenn man die Uni einfach mit gegründet hat. Ich habe die Uni noch mit ihr mit auf die Beine geholfen, als ich bei Universal war. Wir haben das gestartet ursprünglich als Public-Private Partnership. Und meine These war damals, dass wir gesagt haben, die Ausbildung innerhalb von Schallplattenfirmen als kaufmännische Angestellte wirst du da ausgebildet, trägt eigentlich nicht zu dem bei, was wir wirklich brauchen. Vor allen Dingen bei der Musikindustrie, das konnte man ja in den 2000ern schon wissen, die sich völlig im Umbruch befindet. Ne? Und wir müssen da ganz anders rangehen. Und deshalb haben wir zusammen mit dem Land Baden-Württemberg das damals angeschoben. Dass sowas entsteht wie eine staatliche Ausbildung in der Musikindustrie. Und das ist eigentlich sehr erfolgreich. Wir haben eine Abgangsquote von 92%, die nachher dann auch sofort Jobs haben bei der Popakademie. Und da merkst du auch, wie sehr sich die Musikindustrie verändert hat. Viele von denen landen heutzutage auch bei Markenartiklern oder Telekommunikationsfirmen.
Das ist super, weil ich habe damals so, wie ich habe selber, war ich an der SAA in München vor 100.000 Jahren. Und da haben wir so ein bisschen mitgekriegt, auch wenn das Studium gar nicht so schlecht war, das Studium darf man es ja eigentlich nicht nennen, die Ausbildung eigentlich gar nicht so schlecht war, fast niemand, der diese Ausbildung gemacht hat, ist dann wirklich in die Industrie gegangen. Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn es so weit weg ist von der Industrie.
Das ist hier ganz anders, weil was du hast in Mannheim ist eben dieses Phänomen, dass die Studierenden 3 Monate sich kluge Vorträge anhören, wie zum Beispiel von Thomas Foster, um dann aber 3 Monate auch wirklich in der Praxis zu arbeiten. Und wir haben da mittlerweile als Kooperationspartner die gesamte deutsche Musikwirtschaft.
Super. Sehr, sehr spannend. Jetzt würde ich aber sagen, stürzen wir uns mal so richtig in dein Leben rein, damit wir mal ein bisschen was über dich erfahren, was du so in der Vergangenheit gemacht hast. Fangen wir mal ganz vorne an. Wolltest du schon immer was in der, also als Kind, hast du dich da schon irgendwie in der Musikindustrie gesehen oder hattest du erstmal ganz andere Pläne?
Als Kind habe ich ganz merkwürdige Sachen gemacht, die überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt haben, wo meine Eltern herkommen. Also mein Vater war ein Bibelverleger und meine Mutter war eine Sozialpädagogin. Ich habe aber als Kind leidenschaftlich gerne mit meinen Teddybären Bundestag gespielt. Ich glaube, meine Eltern haben sich Sorgen gemacht damals. Und ich habe aber auch mit den Teddys Plattenfirma gespielt. Also ich habe mal ganz viele Plattencover gemalt, mir Bands ausgedacht und meine Teddybären große Karrieren antreten lassen. Das war völlig absurd. Und parallel habe ich zu all dem auch noch Zeitungen veröffentlicht als Kind. Ne? Und durchgesetzt unter den 3 Sachen, die sich da ergeben können, ne? Man wird Politiker, man geht in die Musikindustrie oder man wird Journalist, hat sich aber lustig lustigerweise der Journalist. Ich habe dann angefangen, parallel zur Schule schon Radiosendungen zu machen für den NDR. Damals bei Musikfunk Leute, so hieß die Sendung. Und dann später.
Das war
also
Anfang der 80er, richtig?
Richtig, es war Anfang, Mitte der 80er und das war damals insofern noch völlig faszinierend, das können sich wahrscheinlich deine Zuhörer gar nicht vorstellen, da gab es keine privaten Radios. Das hieß, du hattest in Hamburg, wo ich damals gelebt habe, genau die Auswahl zwischen drei Stationen, NDR 1, NDR 2 und NDR 3.
Ja, war bei uns in Österreich genau dasselbe, wir hatten auch ein Monopol.
Genau, du hattest also ein Staatsmonopol und wenn ich dann auf Sendung war, dann hattest du auch automatisch auch mit der schrägsten Mucke, die ich da gespielt habe, so um 1 Million Zuhörer. Die armen Schweine hatten ja, keine Alternative. Ne? und das war wirklich völlig faszinierend, weil ich hatte damals eben halt schon eine Sendung für eigentlich Alternative Rock, Independent Music, also alles, was irgendwie so schräg daherkommt. Und die lief dann auch wirklich dienstagsabends 2 Stunden lang. Ne? Und wenn ich dann nach Hause fuhr, hatte ich manchmal sehr gequälte Taxifahrer, die mir dann sagten, boah, sie haben aber heute echt wieder krudes Zeug gespielt. Na, aber die mussten da durch, weil sie hätten sich ansonsten Schlager oder Klassik anhören können auf den anderen Wellen.
Wir hatten tatsächlich in Österreich auf Ö3, das war so die einzige Station, die Popmusik gespielt hat. Da hatten wir dann auch so ein paar Sendungen, wo auf einmal gerade noch so ein Mix aus Oldies und Country-Musik und Elvis Presley und auf einmal kommt eine Musik, die 90% der Österreicher einfach gar nicht verstanden hat, die völlig schräg war. Die haben dann später einen eigenen Radiosender draus gemacht, FM4, heute ein sehr cooler Radiosender, der nur so ein bisschen alternativ interessante Musik spielt. Aber das war damals schon schräg, das alles auf einen Sender zu vereinen. Insofern kenne ich das ganz gut. Lieber Tim, wie kommt man dann vom Radio Richtung Musikindustrie?
Eigentlich aus Versehen. Vom Radio bin ich parallel zum schreibenden Journalismus gekommen. Auch da wieder per Zufall, weil ich irgendwann feststellte, dass ich ganz viele Zuschriften aus der damaligen DDR bekam. Ja, und offensichtlich ist auch in der DDR eine veritable Alternative- und Punk-Szene gab. Ne? Und ich bin damals zu einer Musikzeitung hingegangen und habe gesagt, irgendwie, Freunde, ich habe ja ganz viele Adressen von Menschen, auch von Bands, aus der DDR wollen wir darüber nicht mal berichten. Und dann bin ich als 16-jähriger Journalist in die DDR gefahren. Bin dabei vielfach verhaftet worden, weil die mich gar nicht für einen Journalisten gehalten haben mit 16, sondern für einen Drogenkurier. Und immer wieder gebodysearched worden ohne Ende. Und habe eben halt meine erste Artikelserie dann gleich geschrieben über Punken in der DDR. Und bin dadurch auch noch parallel zur Schule zum schreibenden Musikjournalisten geworden. Und als ich dann endlich mein Abi in der Tasche hatte, habe ich auch noch weiter parallel zum Studium geschrieben. Und dachte mir dann, es wäre doch schlau, einmal ein Buch zu veröffentlichen, und zwar über die korrupte Musikindustrie. Der traute ich als junger Linker alles zu, was du dir Böses vorstellen kannst. Also gerade den Majors, den großen Plattenfirmen. Und dann bin ich zu einem sehr renommierten Buchverlag gegangen und habe mir einen sehr ordentlichen Vorschuss geholt und mich beworben bei einer solchen Schallplattenfirma, und zwar undercover. Also ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich mit ihm ein Buch schreiben will. Ich habe mich beworben als Junior A&R und Product Manager bei der Polydor.
Polydor, genau.
Und Polydor war damals eines der größten Major-Labels, gehörte zur Polygram-Gruppe, das wurde dann später die Universal. Und Polydor war damals total im Umbruch. Die Polydor, das war die Schallplattenfirma zum Beispiel von James Last. Und wenn du jetzt richtig alte Hörer hast, also Leute, die noch älter sind als du und ich, Thomas, dann werden die sich erinnern, dass der in den 70er Jahren in Deutschland die Charts wirklich dominiert hatte. Der hatte teilweise so 4, 5 Alben parallel in den Top 10. Die waren fast von denen abhängig, aber eben halt so Mitte, Ende der 80er, als ich da anfing, war die Zeit von James Last so langsam am Verblassen und die mussten dringend aufbrechen zu neuen Horizonten. Und deshalb haben die sich dann eigentlich als generische Pop- und Schlagerfirma so ein Punk eingestellt wie mich. Und als ich dann da angefangen habe, musste ich allerdings zu meinem großen Schrecken feststellen, dass die Polydor und wahrscheinlich auch die gesamte Musikindustrie gar nicht böse war, sondern bestenfalls blöde. Also Sachen, die man irgendwie von draußen für mit besten Verschwörungstheorien belegen kann. Ne? Wie das plötzlich eine Band verschwindet, die ja so ähnlich klingt wie eine andere Band, an der die Industrie gerade arbeitet und die dann weggekauft wurde, gar nicht wahr. Das waren dann eher Ungeschicklichkeit und Koordinationsfehler. Ne? Oder eben halt, dass Karrieren von Künstlern versanden. Dahinter war nicht der Hintergrund, dass sie vielleicht unbequem geworden waren, sondern eben halt, dass da irgendwas auch wieder in der Koordination, in der Absprache nicht geklappt hat.
Darüber, das heißt, deine Story ist quasi voll gefloppt.
Die ist total gefloppt.
Dafür kam ein neuer Nebeneffekt zustande, dass du auf einmal einen neuen Job bekommst, der gar nicht so unspannend ist, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Richtig, also ich bin eigentlich in der Recherche komplett gescheitert. Die Story, die ich wähnte, war keine. Und faktisch stellte ich dann auch nach einem halben Jahr fest, dass man schlecht sich dann so vom Acker machen kann. Weil, guck mal, zwischenzeitlich hatte ich schon 2 Signings gemacht. Mein erstes Signing war Element of Crime. Und mein nächstes war Philipp Bohr. Und ich konnte jetzt ja schlecht zu den Künstlern hingehen und sagen, Edgy Badge, ihr seid in dieser Schlagerfirma gelandet, weil ich euch versprochen habe, hier ein cooles alternatives Ding drin aufzubauen. Aber das war eine Lüge. Ich bin hier nur zu einer Recherche. Ich bin eigentlich Journalist. Das kannst du auch nicht bringen. Und davon abgesehen hat mir der Job ja auch Spaß gemacht. Insofern dachte ich, ich bleibe einfach da.
Gut, und dann warst du also bei Polydor. Und wie kam dann der Wechsel zu Universal? Oder die haben fusioniert, oder?
Die haben, genau, das war ein sogenannter Merger. Also ich war erst mal bei der Polydor und war bei der Polydor so ein bisschen wie der Einäugige unter den Blinden, ne, weil eben halt meine Künstler dann ja begannen, so ein bisschen loszuzuckeln. Dann hatte ich als nächstes Riesenglück, dass ich unter anderem ein Label unter Vertrag hatte, das hieß Low Spirit. Das war Deutschlands führendes Techno-Label und dann kam Techno auf. Ja. Und so hatte ich eine gewisse Position.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das habe ich irgendwo, ich habe ja ein bisschen, wie du mitkriegst, gelesen und recherchiert, was man so zu deiner Person findet, dass du nicht unwesentlich beteiligt warst, den Techno irgendwie nach vorne, in Deutschland nach vorne zu bringen, habe ich da auch irgendwo gelesen.
Richtig, von Alternative bin ich dann sehr schnell in elektronische Musik gegangen, mit meiner Abteilung, die ich dann schon hatte. Ich habe mir dann wie alt war ich da, 24 meine eigene Abteilung ertrotzt. Mit 21 bin ich reingegangen in die Polydor, 24 hatte ich meine Abteilung.
Was waren da so die ersten Künstler im Bereich Techno?
Der erste Künstler, den ich im Techno unter Vertrag genommen habe, war in der Tat Westbam und sein Label Low Spirit, wo wir dann später auch Marusha oder Mark O entwickelt haben. Dann habe ich aber eben halt auch U96, das Boot, gemacht, eigentlich den ersten Techno Nummer 1 Hit. Und wir hatten dann auf unserem Sublabel Urban, hieß das, meinte damals aber noch nicht Hip-Hop wie heute, sondern meinte damals Techno, ganz, ganz viele unterschiedliche große Techno-Hits von BBE bis hin zu Perplexa und name it, also diverse goldene Schallplatten auch in dem Bereich. Das hat uns so stark gemacht, dass ich dann meine eigene Firma ertrotzen konnte. Und mit 29 wurde ich auch noch immer innerhalb der Polygram der Chef von meiner eigenen Subfirma, die damals schon Motor hieß. Und auf Motor kamen dann eben halt auch die Tokotronics dieser Welt, Sportfreunde, Stiller. Und dann kriegten wir eben auch zunehmend eine Partnerschaft mit internationalen Labels, weshalb dann auch Eminem und andere bei Motor veröffentlichten. Also das wurde dann ein ganz buntes Roster. Und weil das alles so gut lief, wurde ich dann schließlich mit 34 zum Musikpräsidenten ernannt. Also war zuständig für alle Music Operations der Polygram, die aber kurz darauf mit der MCA fusionierte und sich vorderhin Universal nannte. Ja? Und dann machte ich eben halt diesen ganzen Merger der beiden in Deutschland unabhängig voneinander arbeitenden Plattenfirmen MCA und Polygram. Das war keine schöne Sache, weil da musst du viele Leute entlassen, weil da werden sogenannte Synergien gesucht. Und natürlich brauchst du nicht zwei Vertriebe, du brauchst nicht zwei Buchhaltungen und dergleichen mehr. Also den Prozess hatte ich dann auch an der Backe. Da wurde es langsam schon scheiße, um ganz ehrlich zu sein. Und dann habe ich die als Firmenchef dann, das war das entscheidende nächste Move, diese gesamte jetzt zusammengemerchte Universal nach Berlin gebracht. Das war dann die Entscheidung 2001 und in Berlin angekommen sind wir dann 2002, wo ich den Standort an der Spree ausgebaut habe, ne, wo heute noch die Universal sitzt, was glaube ich ein sehr, sehr guter Move für die Universal war, weil als Plattenfirma musst du eigentlich dahin gehen, wo das Talent ist. Ne? Und das war damals schon klar, nicht durch die 90er Jahre, die bewegten in Berlin, dass sich das mehr und mehr in Berlin sammeln wird. Für die Österreicher unter euch habe ich aber natürlich noch im Vorbeigehen auch noch schnell ein österreichisches Label gekauft für die Universal, was sich für die auch gelohnt hat, nämlich Koch Records.
Die Ösis mal so schnell mitgenommen, ja,
vielen Dank. Ja, genau, mit Koch. Auch die Castros mit Koch.
Aber Koch war ja so eine Schlagernummer, oder?
Das war komplett eine Schlagernummer und eben halt das Lustige ist eben halt die Universal, obwohl ihr wirklich ursprünglich stärkstes Label, die Polydor, eine Schlagerfirma war, hatte sich so weit weg entfernt von Schlager und Volksmusik, dass wir da wirklich eine Lücke hatten. Und deshalb habe ich eben halt dem Franz Koch in Tirol seine Firma abgekauft, die es noch heute gibt, heute zusammengemerged ist mit der früheren EMI und in München sitzt.
Ganz schön was los gewesen. Ich meine, allein die Zeit, da Techno quasi neu in den Markt zu bringen, muss ein Wahnsinn gewesen sein, muss eine super spannende Zeit gewesen sein. Klar, so eine Fusionierung stelle ich mir mühsam vor. Wenn man Leute entlassen muss, ist das immer unschön und macht auch hier und da böses Blut. Aber ich glaube, 2001 ist dann das Klima wieder ein bisschen besser geworden, wie du zum offiziellen CEO, Geschäftsführer von Universal Music Deutschland würdest.
Jo, da war schon das Übelste getan und da konnte man sich dann auch wieder ein bisschen mehr an dem orientieren, worum es eigentlich wirklich geht. Musik, dennoch war es für mich damals ein bisschen schräg, dass ich mitkriegte, je höher du kommst in so einer Musikindustrie, desto weniger hast du ja letztlich mit Musik zu tun. Ne? Desto mehr bist du plötzlich derjenige, der eigentlich ja nur noch mit den Geschäftsführern seiner Subfirmen redet, ne? Der rangeholt wird als Repräsentationsboy, wenn irgendjemand in der Stadt ist, also zum Beispiel Mariah Carey macht ein Konzert. Du hast eh so viel zu tun und ich bin auch kein großer Mariah Carey-Fan, muss ich zugeben, dass du gar nicht das Konzert anguckst. Du wirst dann irgendwie dahin gekarrt kurz vor Ende. Einer deiner Mitarbeiter erzählt dir schnell ein paar Anekdoten aus dem Konzert, also was solltest du wissen. Dann wirst du in die Garderobe von Frau Carey geschubst. Frau Carey tut so, als wenn sie sich freut. Du tust so, als wenn du dich freust. man tauscht Höflichkeiten aus und man geht wieder. Das ist eigentlich das Leben eines Konzernchefs in der Musikindustrie. Und dazwischen muss er ständig über Zahlen verhandeln mit dem Headquarter. Das war bei uns besonders schlimm, weil die Krise der Musikindustrie begann ja eigentlich 1999, also dass der physische Tonträger langsam zurückging, dass man damals sehr über Piraterie klagte, keine Antwort auf Formate wie Napster hatte. Und da deshalb wurde man umso häufiger nachher sogar wirklich im wöchentlichen Rhythmus nach London gebeten, um dort Zahlen und Strategien zu diskutieren. Und du diskutierst und redest halt immer weniger um Musik. Und das, was ich eigentlich am geilsten gefunden habe, das A&R-Meeting, ne? Da, wo alle Leute zusammenkommen und sich Musik gegenseitig vorstellen. Und
um zu entscheiden, was man als nächstes signen möchte.
Genau, was man signen möchte oder wie man mit dem Act weitermacht. Ne? Das sind wirklich die spannenden Diskussionen. Da geht es um Kunst, da geht es um Musik, da geht es um Menschen. Davon bist du eigentlich entkoppelt. Ne? Das findet auch kein Geschäftsführer eines Labels lustig, wenn plötzlich der Konzernchef dort erscheint, ne, und mitreden will. Das ist so ein bisschen doof. Und dementsprechend fand ich den Job eigentlich gar nicht so toll.
Ich verstehe. Ich habe ein bisschen mal nachgegoogelt, was für Acts da so bei Universal Music Deutschland waren. Da ist so ein paar, die ich gern mochte, die mir so ins Auge gestochen sind. Da war Björk, No Doubt, Armin van Buuren, Yellow. Da waren aber auch natürlich große deutsche Acts wie Sarah Connor, No Angels, 50 Cent habe ich noch gesehen und so weiter. Ich glaube, da gibt es auch einige spannende Geschichten und Anekdoten, die man trotzdem auch als Geschäftsführer mitbekommt. Vielleicht kannst du uns ein paar erzählen. Eine negative ist mir ins Auge geschossen von jemandem, der meinte, eine gewisse Band sollte sich zusammen mit dir verpissen und ihr solltet alle erschossen werden. Erinnerst du dich an das noch, wer das war und um welche Band es da ging?
Nee, ich würde im Zweifel immer, wenn man so viel Emotionen freisetzt, ist immer eine gute Chance, dass Rammstein dahinter steckt. Aber
ganz genau. Es war DJ Goldie und es ging um die Band Rammstein, die danach gar nicht so richtig unerfolgreich geworden ist. Heute wüsste ich nicht mehr, wer DJ Goldie ist. Ja?
Richtig, also du hast gerade am Anfang von solchen Karrieren wie Rammstein, hast du eben ein großes Unverständnis gehabt, ne? für die Form von Kunst. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, wir haben mal so, es war eine ganz tragische Szene. Wir hatten eine Weltkonferenz damals noch der Polygramm in Hongkong. Das war 1997. Und bei solchen Weltkonferenzen tauchten wirklich die größten Stars auf. Na, also da habe ich mal zu Abend gegessen mit John Bon Jovi und hast nicht gesehen. Also sie kamen alle dahin. Ne? Andrea Bocelli zum Lunch und. Ne? Also alle waren in der Regel da, aber Hongkong war den meisten Stars einfach ein bisschen zu weit weg. Das heißt, die hatten einfach ein Booking-Problem. Ne? Die haben ihre Weltkonferenz gemacht mit den ganzen Chefs der einzelnen Polygram-Länder als größte Schallplattenfirma der Welt, aber kaum ein Musiker wollte den Flug nach Hongkong antreten. Da sah ich natürlich die Chance für Rammstein, die damals noch kaum einer kannte, und meldete ja Rammstein an und boxte sie durch. Jetzt musst du dir vorstellen, Hongkong, wer schon mal da war, engstens bebaut und Feuerschutzvorschriften ohne Ende. Und jetzt sind wir in einem Konferenzsaal in Hongkong und Rammstein hatten vorher schon sehr, sehr große Diskussionen mit der Security, wie sie sich überhaupt inszenieren können. Und Till stand auf einer Metallplatte, wo er sonst nicht steht, weil die so Panik hatten, irgendwas könnte Feuer fangen, wenn sein Mantel brennt, der irgendwann brennt. Ne? Und die Rammsteiner dachten eigentlich, damit ist Genüge getan, dass er nun mit seinem brennenden Mantel bei dem Stück Rammstein ein Mensch brennt, vor dem Polygram-Auditorium steht. Und Pustekuchen, während der Mantel sich entzündet, stürzen wuselig lauter kleine chinesische Hotelangestellte herbei, stürzen sich zu Boden von dem singenden Till Lindemann, der nicht weiß, wie ihm geschieht, und versuchen auf der Metallplatte jedes der Feuerfunken, die runterfällt, sofort auszudrücken, damit ja nichts anbrennen kann. Was aber den Effekt hat, wenn du unter jemanden liegst, der gerade selbst Feuer sprüht mit seinem Mantel, dann wirst du selbstständig verbrannt. Also ständig vielen Feuerstücke auf diese armen chinesischen Hotelmitarbeiter, die sich da vor Till Lindemann wälzten. Es war eine der bizarrsten Inszenierungen, die ich jemals gesehen habe. Und sie stieß auch bei der allgemein anwesenden Polygram-Schar auf größte Verwunderung. Der französische damalige Frankreich-Chef Pascal Nègre sagte nachher noch: "At least the German burns themselves this time." Die Einzigen, die es, glaube ich, verstanden haben, waren die Kollegen von der Klassik, also der Chef der Deutschen Grammophon, kam auf mich zu und meinte: "Das ist ja ganz großartig, das ist ja Wagner." Ne? Also das ist eben, die haben es dann gescheckt, die anderen hatten es nicht gescheckt. Ne? Und das war insofern, also gerade mit der Band, ein sehr, sehr extremer Weg, oder ist auch viel, viel missverstanden worden. Da ist aber auch viel, viel Lustiges passiert. Also wir hatten dann auf Basis dieses Auftritts eine Einladung von Polygram USA zu einem kleinen Festival für einen Testauftritt mit Rammstein. Und Rammstein, die damals in Deutschland schon relativ groß waren, wir sind jetzt im Jahr 98, besannen sich einer alten Technik. Wir hatten nicht das Geld, jetzt ihre ganze Show rüber zu karren für diesen einen kleinen Auftritt vor vielleicht 100 Leuten, 150 Leuten irgendwo in New York. Die haben sich an eine alte Geschichte erinnert, die sie früher immer gemacht haben. Und zwar hatten dort Paul, der eine Gitarrist, und Richard, der andere Gitarrist, statt Gitarren plötzlich Neonröhren in der Hand. Und haben diese Neonröhren auf Till Lindemann in einem Song zerschlagen. Ein super billiger Effekt, eine Neonröhre kostet kaum was. Ne? Und das ist auch nicht weiter gefährlich, das könnt ihr nachmachen, Kinder, denn Neonröhren implodieren, die explodieren nicht. Das heißt, wenn du sie auf jemanden kaputt schlägst, spürt ihr davon nicht, weil das sich in sich zusammenzieht. Das Gas. Also er spürt den Schlag und das zerbrechende Glas, aber es ist auch dünnes Glas in Europa und es implodiert. So, und wir stehen da im Publikum, Rammstein kommt, der Song kommt, Paul und Richard holen mit voller Wucht aus, schlagen Till Lindemann, der dort mit freiem Oberkörper gerade singt, auf die Brust. Und in dem Moment stellen sie fest, dass es hier einen kleinen Unterschied gibt zwischen der deutsche Neonröhre und der amerikanische Neonröhre. Die Scheiße, amerikanische Neonröhre hat nicht nur stärkeres Glas, sie explodiert, wenn man drauf liegt. Sie ist mit anderem Gas gefüllt. Also, diese Dinger explodieren auf der Brust von Till Lindemann. Die Scherben graben sich in seine Haut, in sein Fleisch rein. Der Mann blutet ordentlichst von der Brust aus, singt aber weiter und zieht die Show bis zum Ende durch.
Ich habe nichts anderes erwartet.
Meine amerikanischen Kollegen waren aus dem Häuschen und haben gesagt, wie, Tim, das ist ja unglaubliche Special Effects. Wie macht ihr das? Ne? Wir haben die Lindemann im Backstage gerade mühsam die Scherben raus, so aus seinem Körper rausholte.
Das ist Rock'n'Roll, so muss es sein. Du erzählst jetzt gerade deine übelsten Geschichten, die ich sehr lustig finde. Aber du dürftest doch einiges richtig gemacht haben, weil 2003 hat dich dann The World Economic Forum als den Global Leader for Tomorrow ernannt.
Der Hintergrund da war, das basiert auf Vorschlägen und eben halt, das ist Davos, das ist ja häufig in Kritik geraten, World Economic Forum dort. Das versucht eigentlich immer jünger zu werden und auch eben halt Zukunftsfragen anzugehen und guckt dann in allen Ländern der Welt, wo sind Menschen, die da wirklich gerade neue Lösungen für Zukunft anstreben. Und die haben damit eigentlich gotiert, dass ich versucht habe in Deutschland mit meinem Team sehr, sehr früh Digitalität zu umarmen und nicht zu bekämpfen. Also die gesamte Musikindustrie war damals ja so unterwegs, dass sie alles, was digital war, was digitale Distribution war, was Downloads waren, scheiße fand, weil sie darin kein Geschäftsmodell sah, weil sie darin nur Piraterie und Bedrohung ihres alten Businesses angesehen haben. Die einzige Ausnahme waren damals unter den Majors wirklich wir bei Universal Deutschland. Wir hatten eben halt unser eigenes System aufgebaut, das hieß Popfile, zusammen mit der Deutschen Telekom, wo wir versucht haben, den Menschen zu ermöglichen, eigentlich so eine Art White-Label-Shop zu machen, sodass jeder ein Musikanbieter werden könne und die Sache in die Legalität zu holen. Ich habe auch damals schon angefangen, eben halt zunehmend politische Gespräche zu führen in die Richtung. Da kam dann der Politiker in mir durch und eben halt eine andere Rechtsbasis dafür mit aufzubauen. Und das wurde eigentlich von denen dadurch honoriert. Und das ist hochgradig spannend, wenn du da in Davos bist, wirklich zwischen den ganz, ganz großen Tieren, ne? Weil da sind dann eben halt so die Konzernchefs von IBM, Google, Coca-Cola und Co., ne? Zusammen mit den Staatschefs der Welt. Und mit denen diskutierst du dann mal eben, wie es denn so weitergeht.
Wow. Und kurz darauf hast du dann Motor Entertainment aufgebaut und damit auch die dazugehörige Radiostation Motor FM.
Das heutige Flux FM, jo.
Richtig, das ist heute Flux FM. Wie kam es dazu? Kam das aus der Universal-Gruppe heraus? Hat sich das losgelöst oder ist das komplett von null weg neu gegründet worden?
Nee, ich musste leider alles neu gründen. Das Ganze basiert darauf, dass eben halt die Musikindustrie ja in den 2000er Jahren dann wirklich so in Schleudern kam. Deutschland schleuderte ordentlich mit und die Konzernzentrale der Universal machte etwas, was an sich relativ nachvollziehbar war. Sie begannen, die lokalen Budgets einzustreichen. Das heißt, oder zusammenzustreichen. Wenn dein gesamtes Business plötzlich kippelt und du hast einen globalen Konzern, sagst du dir als Zentrale natürlich, dann müssen ja nicht irgendwie die ganzen einzelnen Länder ihre eigenen Künstler produzieren, sondern wir machen möglichst viel zentral, möglichst viel von England, Amerika aus, weil dann haben wir einen geringeren Streuverlust, weil wir eben halt gleich weltweit auswerten können und streichst die lokalen Aufnahmebudgets. Genau dasselbe passierte natürlich erst recht mit den lokalen Budgets für digitale Distribution und solche anderen Abenteuern, dass man sagt, das wollen wir jetzt nicht irgendwie lokal versuchen, sondern da gibt es einen Global Approach, der geht vom Headquarter aus und der Rest hält bitte die Füße still. Und als sie mir diese beiden für mich wichtigen Budgets streichen wollten, nämlich eben halt 51% meines Artist Recording Budgets und mein gesamtes digitales Research Budget draufgehen sollte, Ende des Jahres 2003, da habe ich dann irgendwie fröhlich gesagt, nee, nur über meine Leiche. Und mein damaliger Chef, der Weltchef Jorgen Larsen, war dann kurz ruhig und meinte, wenn du das ernst meinst, bist du jetzt tot. Und in dem Moment hast du so 10 Sekunden nachzudenken, ob du als rückgratentkernter Bettvorleger da landen willst, ne? Und jetzt schnell nachgibst und sagst, ach, war ja nur so gesagt, streicht mal lustig. Oder ob du sagst, na, pff, dann müssen wir uns jetzt unterhalten, wie wir auseinanderkommen. Ne? Und okay. Ich kann nur sagen, also letztlich habe ich zum Glück mich für letzteren Weg entschieden, weil ich glaube, ich wäre auch ganz, ganz lausig gewesen als Mitarbeiter der Universal, wenn ich etwas exekutiere, an was ich selbst nicht glaube. Ne? Weil ich immer daran geglaubt habe, dass du eben halt einen Markt wieder in Schwung bekommst, dadurch, dass auch der lokale Markt funktioniert, dass er gerade auch mit lokalen Künstlern funktioniert. Du musst dir reinziehen, im Jahr 2003 hatte Deutschland noch einen lokalen Marktanteil, also mit lokalen Künstlern, von maximal 28%. Heutzutage sind das stabil zwischen 40% und 50%. Und das war genau das, woran ich damals schon geglaubt habe, weil die Länder um uns herum, die hatten auch viel höhere lokale Anteile. Und dann wusste ich irgendwie, okay, das ist die Expansionsmasse, die ich habe. Ne? Da kann ich Sachen zugewinnen, da muss ich rein investieren. Und aber wenn ich das nicht hätte weitermachen können, dann wäre ich wahrscheinlich grundfrustriert gewesen. Und insofern hat man sich dann getrennt voneinander. Und in der Verhandlung hatte ich dann den Namen Motor entluchst, den ich ursprünglich ja auch mal eingeführt habe, auf eine ganz simple Art und Weise. Ich bin eigentlich so gut wie nie in Urlaub gefahren. Und mein Chef stellte plötzlich fest, dass ich bei mir 196 Urlaubstage ankulminiert hatten über die Jahre. Also ich hatte immer so Resturlaube nicht genommen und mir bestätigen lassen, dass ich eben halt auch gar keine Zeit dazu gehabt hätte. Und ich habe dann ihnen den Tausch angeboten, ne, sagen wir, okay, lass den Urlaub
Name verfallen. Gegen ich Urlaub. Nehme,
ja, das war eine gute Idee.
Das ist ja ein teurer Preis für 5 Buchstaben. Würdest du im Nachhinein sagen, das war der richtige Schachzug, um die eigene Plattenfirma groß zu machen?
Ja, war der richtige Schachzug. Es hilft dir natürlich enorm, wenn du von vornherein mit einem Brandname rausgehst. Also einem Namen, den die Leute eigentlich schon gelernt haben. Ne? Und ja. Ich durfte mich zwar nicht wie vorher Motor Music nennen, sondern Motor Entertainment. Aber ich hatte das Logo und alles. Und das hilft dir schon wahnsinnig weiter, weil du musst nicht so lange erklären, wer du bist, was du machst, sondern die Leute haben sofort eine Assoziation und eben halt die Firma war immer stark im Bereich Alternative und Elektronika und das Feld haben wir ja gleich wieder besetzt und genau das war ja auch das Feld, was wir dann mit unserer Radiostation besetzt haben.
Rammstein mitgenommen, wenn ich das richtig sehe?
Nee, nur die Beratung für Rammstein mitgenommen.
Okay.
Universal sah sich einerseits nicht ganz in der Lage anfänglich, damit, glaube ich, so zurechtzukommen. Vor allem bestanden auch Rammstein darauf, dass sie die Beratung noch haben. Und wir haben dann, ich glaube, noch 3 oder gar 4 Jahre lang die gesamte Beratung von der Seite für die Universal nicht durchgeführt. Ne? Also quasi als freier Auftragsnehmer für die Universal dann zugesehen, die Abläufe und die Weiterentwicklung von Rammstein zu coachen.
Ich hab so ein bisschen Amy Winehouse, die Ärzte, wir sind Helden. Ist das so alles bei euch ein bisschen passiert?
Ja, wir haben hier und dort, also Amy Winehouse nicht, die ist irgendwo ist sie mal, glaube ich, bei Wikipedia uns zugeschrieben worden. Meines Wissens war die nicht mal bei Universal, sondern bei EMI, aber macht nichts. Wir haben uns in vielen Bereichen rumgetummelt, wo wir dann beraten haben. Wir haben dann sehr, sehr schnell einfach eins gemacht. Wir haben damals schon gesagt, wir wollen gar kein normales Plattenlabel mehr sein, weil wir nicht glauben, dass es die in traditionelle Form noch braucht. Ne? Wir haben immer geglaubt an digitale Musikdistribution, sei es nun als Stream oder sei es als Download. Und dementsprechend war unsere Philosophie immer, Musiker brauchen in dem Moment, wo Musik like water, hat das ja mal David Bowie ausgedrückt, distribuiert wird, brauchen die völlig andere Organisationsform als eine Firma, die Schallplatten presst und in Läden reinbringt. Also sie brauchen eigentlich das, was wir ein Label Service genannt haben, oder bei uns heißt es Rent a Record Company, eine Firma, die ihnen alles übernimmt, worauf sie keine Lust haben, ne? Oder was sie auch gar nicht können, wie Administration, wie Marketing, wie Promotion, ne? Das machte damals schon Motor im Kern, die ihnen Sachen organisiert, bezogen auf die GEMA, also das im deutschen Urheberrecht ihre Rechte verteidigt. Das macht der Motor Verlag, aber eben halt nicht zu den Shares, wie sie sonst üblich sind beim Verlagen, in einem 40-60-Split, sondern in viel faireren Betreuungssplits, die wir aufgebaut haben. Wir haben aufgebaut, dass wir den Leuten eben halt auf die Straße helfen können mit Motor Tours. Das ist eine Geschichte gewesen, die wir lange gemacht haben, mit Four Artists zusammen, um eben halt Künstler wirklich eben halt alle in allen Facetten bedienen zu können, bis hin eben halt zur eigenen Kommunikation mit Motor FM. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich ein komplett neues Environment versucht aufzubauen für Musikerinnen und Musiker.
Ich finde etwas an deiner Geschichte super spannend. Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich selber habe als Kind Bands gegründet, habe versucht, Popsänger zu sein. Ich habe ein bisschen von meinem Vater so Basic-Programmieren in jungen Jahren gelernt, habe nie was Sinnvolles geschrieben, aber halt so ein bisschen rumexperimentiert. Und ich habe mir die Videokamera von meinem Vater ausgeliehen und habe James-Bond-Filme gedreht und geschnitten und Freunde als Schauspieler eingeteilt. All diese Dinge, die man da als Kind macht, die stecken dir irgendwie in den Genen. Dazu hast du einen anderen Zugang. Was mache ich heute? Ja, ich bin Musikproduzent geworden, habe also die Musik, die ich damals schon so geliebt habe, zu meinem Thema gemacht. Habe dann später eine Software programmiert, die heute bei Radiostationen und in New York und Moskau on air ist. Und habe jetzt einen YouTube-Channel, wo ich regelmäßig Filme mache. Und bei dir ist es ähnlich. Alles, was du in deiner Kindheit uns am Anfang erzählt hast, das du gemacht hast, hast du dann später in deinem Beruf gemacht. Du hast viel in der Musik gemacht. Du warst nicht nur beim Radio, sondern hast 2004 dann nochmal deine eigene Radiostation gegründet, nämlich Motor FM, und später noch Bücher geschrieben, dazu kommen wir gleich noch. Kurz erzähl ein bisschen über Motor FM. Inwieweit hat das mit der Plattenfirma zusammengespielt? Wie weit hast du da eine Plattform gesehen, die sich gegenseitig befruchtet?
Na, also ich war damals schon der Überzeugung, dass Musikindustrie in Zukunft Plattform-Business ist. Und eine solche Plattform, gerade vor allen Dingen im Umbruch zwischen dem Analogen und dem Digitalen, ist natürlich das Radio als solches. Und damals war schon unsere Idee, wir haben angefangen mit Motor FM mit dem Untertitel das Download-Radio. Also wir haben versucht, möglichst die Sachen, die wir gespielt haben, auch parallel als Download verfügbar zu machen oder eben halt den Leuten die Links dazu zu geben, dass sie es tun können und eben halt das zusammenzudenken, plattformbezogen ranzugehen. Und das fand ich relativ
faszinierend. Damals gratis oder war das gegen bezahlen.
Nee, paid Downloads. Also dann mit jeweils immer mit Partnern, ja, so richtig
quasi aufwendig. Wart vor iTunes ein bisschen dran oder war das?
Richtig, ich weiß gar nicht, das war parallel. Ja,
vor parallel. iTunes.
Naja, 2004, also kommt gerade iTunes auf den deutschen Markt. Ne?
Okay.
2003 ist es Ende 2003 in Amerika gegründet und 2004 dann in Deutschland ausgerollt worden. Das passt insofern von der Zeit her. Also wir sind da eben halt genau in das Ding mit reingegangen und haben versucht, diese Dualität zu spielen. Und ich fand es eben halt so wirklich ganz spannend, weil ich brauche Plattformerfahrung, ich brauche ein Gefühl für Plattformen, um in Zukunft überhaupt Musik vermarkten zu können. Ne? Und eben halt, wie funktioniert dann gesamtheitlich eine Radiostation, war einerseits für mich wichtig. Das andere war eben halt, du hast da von vornherein einen sehr starken Kanal in so eine Stadt rein wie Berlin, wo wir angefangen haben. Wir haben dann ja relativ schnell expandiert Richtung Stuttgart und später dann Richtung Bremen und Hamburg. Und das gibt dir natürlich auch eine Strahlkraft für deine Marke. Und die Marke haben wir darin auch so lange gelassen, bis wir uns mit unseren Partnern leider verkracht haben. Das passiert immer wieder, auch in den besten Familien und Firmen, dass man dann eben besser getrennter Wege geht. Und wir haben uns dann, wie es so...
Entschuldige, was heißt genau Partner? Das waren dann Mitgesellschafter der Radiogesellschaft.
Genau, Mitgesellschafter des Radios. Und man hat sich gegenseitig immer unterstellt, das ganze Ding in eine ganz andere Richtung drehen zu wollen, was, glaube ich, beiderseits ein Irrtum war. Aber darüber hat man sich irgendwann so verzopft, dass ich merkte, irgendwie, da geht mir zu viel Lebensenergie drauf, ne, mich damit zu beschäftigen. Und dann sage ich denen, liebe, gebt mir doch bitte mal den Betrag X, dann bin ich weg, aber dann ist auch meine Marke weg. Ne? Weil eben halt in dem Moment, wo ich keine Kontrolle über den Radiosender mehr habe, möchte ich eben halt auch nicht, dass meine Marke da in Mitleidenschaft gerät.
Na klar,
und deshalb wurde dann aus Motor Flux, mit dem wir aber heute immer noch ganz gut klarkommen.
Sehr, sehr gut. Danach hast du dann mal zwei Bücher geschrieben. Digital ist besser, hieß das erste. Und das zweite war, wir hatten Sex in den Trümmern und träumten. Zwei super spannende Bücher. Ich werde auf jeden Fall den Link dazu in die Beschreibung mit hineingehen. Solltet ihr euch mal anschauen. Magst du kurz ein bisschen was erzählen zu den zwei Büchern?
Ja, das erste Buch, Kindertod ist gar nicht so schlimm, das habe ich eigentlich direkt geschrieben, nachdem ich bei Universal raus bin. Das Schöne, wenn du so einen Konzern verlässt und in der Führungsposition bist, du hast eine sogenannte Non-Compete-Clause in deinem Vertrag drin. Das heißt, du darfst denen, wenn du sie verlässt, erstmal für eine gewisse Zeit, bei mir war, ich bin da raus im Februar 2004, und eben halt, ich durfte denen keine Konkurrenz machen für eine bestimmte Zeit. Ne? Dafür kriegst du aber auch sehr viel Geld, dass du denen keine Konkurrenz machst. Insofern habe ich gerne aufs Konkurrenzmachen verzichtet und stattdessen ein Buch geschrieben und die besagte Radiostation gegründet, weil das war damals da, in dem Geschäft war ja Universal gar nicht unterwegs. Und in diesem Buch habe ich eigentlich nur geschrieben, wie ist es zur Krise der Musikwirtschaft gekommen, die ja da 2004 total durchschlug. Und wie kommen wir da wieder raus? Also was ist denn die Zukunft? Was ist auch die Zukunft auch von anderen Mediengütern? Und die These damals war schon relativ simpel. Du brauchst einfach ein legales Angebot, was mindestens so convenient ist wie das Piraterieangebot und was sich anfühlt, als sei es umsonst, obwohl es gar nicht umsonst ist.
Ich will mich jetzt nicht zum Hellseher der Zukunft machen, oder ich sage das eher deshalb, weil ich glaube, es war so offensichtlich auch damals. Ich hatte genau dieselben Gedanken, noch vor iTunes. Ich hatte den Gedanken, ja, entweder Windows oder Apple müsste sowas machen, weil die die Größe und Plattform dafür haben. Und es muss einfach für die Piraterie, für das Napster und was es damals gab, die bessere Alternative geben. Die Leute sind bereit, Geld ausgeben. Sie wollen nur nicht in den CD-Laden rennen, diese alte Scheibe im Schrank haben. Das war eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Das ist völlig richtig. Ne? Und ich meine, viele Sachen waren einfach so einfach vorherzusehen. Ne? Deshalb sind auch Menschen wie du und ich draufgekommen. Aber erstaunlicherweise hat...
Und entschuldige, jetzt unterbreche ich dich nochmal. Entschuldige für was. Aber tatsächlich, wir bauen jetzt gerade eine neue Firma auf für Musikproduktionssoftware, die heißt Mutant. Und ein neuer Partner da, der war vorher bei Sony im Mastering zuständig. Und die haben auch vor iTunes haben die eine Musik-Online-Plattform entwickelt, die alles das schon gemacht hat, aber dann von den Gesellschaftern, die haben nicht dran geglaubt und haben gesagt, das wird sowieso nichts, kein Mensch wird Musik downloaden wollen. Und dann wurde das Projekt wieder, das fast fertig war und schon technisch funktioniert hat, wieder eingestellt. Also es haben mehrere an dieser Idee schon gearbeitet.
Jo, na, wie du, wir hatten es schon up and running. Wir waren ein Jahr vor iTunes mit Popfile als Universal da. Wir hatten keine Genehmigung vom Headquarter, das zu tun, und haben uns deshalb Gerhard Schröder, den damals deutschen Bundeskanzler, geholt, der das Ding eröffnet hat. Und das Kalkül war, die Universal wird den deutschen Bundeskanzler nicht zurückpfeifen. Wir waren damals in den Tagesthemen und einem mit der ersten wirklich globalen Download-Down-Burn-Plattform. Ne? Weil das war ja auch damals der Witz, dass die ganzen Download-Plattformen, die es schon gab, die haben dir nicht mal erlaubt, es runterzubrennen, was du damals aber eigentlich noch musstest. Ne? Es gab es alles schon, und eben halt der nächste Schritt, dass du eben einfach das Complete haben musst. Ne? Und dass du so schnell sein musst, wie es am Radio ist. Ne? Weil das ist ja der entscheidende Punkt. Du kannst schlecht im Radio die Leute auf den neuen Song von X oder Y aufmerksam machen und die Fans heiß machen und ihn nicht verfügbar halten. Das war ja damals das Blöde. Aber sobald Journalisten, sobald Dritte das Master in der Hand haben, was sie immer haben, wenn sie eine CD haben, dann landet das auch im Netz. Und wenn ich das nicht legal bekomme als Konsument, dann hole ich es mir halt illegal. Und das war damals der große Fehler. Es war der Zeitpunkt. Ja. Ne? Und wir haben immer wieder darauf gepocht, Radio Date ist Release Date. Und das wurde dann in der Regel erst im Jahr 2008.
So, und jetzt kommt ein ganz großer Sprung, nämlich zum Berliner Staatssekretär für Kultur. Wie geht denn diese Reise?
Ja, das ist dem geschuldet gewesen, dass ich natürlich einerseits mit der Politik in Kontakt gekommen bin bei der ganzen Frage der Digitalisierung und der Transformation der Musikindustrie, weil da kommen ja jede Menge politische Fragen im Bereich des Urheberrechts und Leistungsschutzrechts auch mit rein. Und auf der anderen Seite hatte ich natürlich mit der Berliner Regierung zu tun beim Umzug von Universal von Hamburg nach Berlin. Da habe ich die Bedingungen ausgehandelt. Insofern kannte ich die Akteure und die Akteure kannten mich. Und dem Bürgermeister Wowereit, der schon Bürgermeister war, als ich mit der Universal nach Berlin kam, dem ging plötzlich, es war glaube ich Anfang des Jahres 2014, sein Kulturstaatssekretär verlustig ob einer Steueraffäre. In der hatte irgendwie Geld in der Schweiz. Und Wowereit brauchte A, fixen neuen, und B, war das Problem beim vorherigen Typen, André Schmitz. Das war jemand, der wirklich aus der Klassik kam, ne? Also wirklich so ein richtig klassischer Hochkulturfreund. Und Berlin ist ja weit mehr als das. Und eben halt Wowereit suchte dazu noch jemanden, der auch andere Facetten da reinbringen kann. Und so rief er mich irgendwann an. Ich war Skifahren und meinte, wir müssten dringend reden. Ich ahnte nichts Böses, kam zu ihm nach Hause und da standen zwei Flaschen sehr guten Rotweins. Und nach der zweiten Flasche habe ich ihm zugesagt, bin dann nach Hause getorkelt, der wohnt hier ums Eck. Und meine Frau hat nur gesagt, bist du denn irre geworden? Hast du was wird aus der Firma, was soll der Scheiß? Naja, und am nächsten Tag bin ich im Kater aufgewacht, aber habe mich dann doch zu Hause durchgesetzt, weil ich fand das schon mal eine sehr spannende Herausforderung, dann nochmal zu gucken, wie fühlt sich das an, auf der politischen Seite zu stehen.
Und wie war es dann? War es eine gute Erfahrung?
Das war eine sehr interessante Erfahrung. Also auf der einen Seite habe ich noch nie so gut vorbereitete Meetings erlebt. Ne? Also was funktioniert ja, die Politik funktioniert durch die Verwaltung. Und du hast ja eine Verwaltungskontinuität. Das heißt, egal wer an die Macht kommt, ne, der Apparat läuft autonom. Und das hast du ja auch bei Trump gesehen. Also auch wenn der größte Honk irgendwo an die Macht kommt, die Apparate dahinter funktionieren und verhindern eigentlich das Schlimmste. Ja. Und es sind immer dieselben Leute. Du kannst sie auch nicht versetzen. Ne? Also das ist eine völlig andere Geschichte, als du sie aus der Wirtschaft kennst. Und von denen kriegst du perfekte Vorbereitung. so dass du eigentlich dich irgendwann fühlst wie so eine Handpuppe, wo zwar du bist die Handpuppe, aber jemand anderes führt dich, ne, und macht deinen Mund auf und zu, weil du eben halt perfekt vorbereitete Vorlagen hast für jedes Meeting. Also ich wüsste jetzt genau in einer guten Vorbereitung, wer Thomas Foster ist. Ich wüsste genau, was will der eigentlich von mir? Was wollen wir von dem? Ne? Und was ist der Weg, auf dem ich das jetzt hole? So, das ist dir wie ein Leitfaden vorgegeben. Ne? Ich bin irgendwann auch ganz schön davon abgewichen. Aber streng genommen kann jeder Honk Politiker werden, wenn er lesen in der Lage ist und sich brav daran hält, was die Verwaltung ihm da gerade aufgeschrieben hat. Weil die regiert eigentlich durch ihn, wenn du nicht eine starke Persönlichkeit bist und dich dagegen ein bisschen auch zur Wehr setzt, was ich natürlich irgendwann gemacht habe. Faszinierend fand ich aber eben halt, mit welcher Gelassenheit du mit diesen Leuten arbeiten kannst. Das ist ja was völlig anders, als man es bei der Wirtschaft kennt. Ne? Also ich kannte, dass man übernimmt eine Firma und dich gucken viele beängstigte Augenpaare an, weil du ja sehr negativ ihr Leben verändern kannst. Ne? Wer jetzt als neuer Eigentümer oder als neuer Chef. Und das ist bei der Politik völlig anders, weil du guckst, ich hatte da in der Verwaltung, in der Kulturverwaltung direkt arbeiten 400 Leute. Und als ich da angetreten bin, guckt mich 400 Leute interessiert, aber völlig gelassen an. Weil die genau wissen, dass wenn ich längst Geschichte bin, sind sie immer noch da. Das sind alles Beamte. Die kann ich nichts anhaben. Weißt du, die sind mit dir insofern auf Augenhöhe, ja, dass du sie bestenfalls nerven kannst. Aber du kannst sie nicht mal wirklich ohne sehr, sehr triftigen Grund versetzen. Und das macht eben halt unsere demokratischen Staaten an sich so stabil, dass es diese Verwaltung gibt. Und das war schon relativ faszinierend, damit zu arbeiten. Es ist auf der anderen Seite schwierig, sich daran zu gewöhnen, ständig im Fokus zu stehen. Das heißt, sowohl die Opposition als auch die Journalisten haben ja eine Aufgabe, dich ständig zu beobachten und eigentlich alles zu hinterfragen, was du tust, möglichst sogar negativ zu hinterfragen. Ne? Und das macht dich irgendwann ganz schön mürbe, wenn du es nicht gewohnt bist. Ich fand auch interessant daran, ich kam ja aus einer Branche, Musikindustrie, wo echt nicht wenig getrunken wird. Das wirst du auch kein Thomas. Ne? Und auch andere Genussmittel werden ab und an gutiert. aber was sich da Politiker reinstellen, ne? In dem Moment, wo der letzte Termin dann um 23 Uhr bewältigt ist, weil das ist ja auch nochmal ein Job, der hinten raus wahnsinnig lange geht, weil jeden Abend ist irgendeine Premiere oder irgendein Empfang. Und wenn die eben halt dann ihre letzte Rede geschwungen haben und nicht mehr repräsentieren müssen, so 22 Uhr, 23 Uhr, dann trinken die Mengen in einer Geschwindigkeit, dass einem selbst aus der Musikindustrie kommend echt schwindelig wird. Also ich glaube, selbst die Pokes, das heißt, würden das staunen ab und an. Das ist echt hardcore. Und zwar viele von denen. Und das ist einfach ein natürlich Verdrängungstrinken, weißt du? Die müssen irgendwie sich irgendwie runtertunen. Müssen eigentlich um 12 wieder im Bett sein, weil am nächsten Tag, also garantiert das nächste Meeting spätestens um 8.
Geht das von vorne los, ja.
Ja. Und zwischendurch lesen sie hektisch auf dem Handy, wie die Presse ihnen wieder in die Fresse haut. Und das eben halt, da musst du klarkommen. Und das, da, ich glaube, ich würde wirklich die These aufstellen, da haben viele, viele, viele Politiker tatsächlich ein kleines Alkoholproblem, weil sie gar keine anderes Ventil finden.
Tim, das war eine super spannende Zeitreise durch deine Berufsgeschichte, möchte ich mal sagen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nein, meine Berufsgeschichte ist lang. Insofern könnte ich dir noch einiges liefern, aber ich glaube, das reicht.
Wir haben einen guten Überblick, glaube ich, ja, auch. Beziehungsweise die wichtigste Station hast du vergessen.
Na?
Ja, du bist von Volkswagen eingeladen worden, über Artificial Intelligence in der Musik zu sprechen, bist nach China geflogen, um dort zu sprechen, und dort hast du Thomas Foster kennengelernt, ja, und wir haben dort eine echt gute Zeit gehabt, haben so ein paar Nachmittage gemeinsam, sind wir shoppen gegangen. Ich würde mal sagen, da ist so, wir kannten uns zwar vorher schon flüchtig, aber da ist so ein bisschen eine Freundschaft entstanden.
Das würde ich genauso sehen. Das war ein großer Spaß. Und das Lustige war ja auch, da waren ja auch Künstler dabei, Aber abends, wenn es dann irgendwie darum ging, jetzt sich jetzt nochmal zu trauen, zu versuchen, ins Pekinger Nachtleben zu kommen, da waren wir dann beide alleine auf uns gestellt und haben da ja auch unsere Abenteuer erlebt.
Waren wir ganz schnell alleine.
Über die wir hier jetzt nicht reden wollen.
Das ist richtig. Aber das habe ich super positiv, super nett in Erinnerung.
Ich auch.
Lieber Tim, an der Stelle mal ganz vielen lieben Dank. Wir werden uns in der nächsten Folge ein bisschen über die Musikindustrie unterhalten. Der Tim ist so lieb und gibt uns ein bisschen einen Einblick über Fragen wie: Schließt man als Sänger eher mit der Plattenfirma oder mit dem Musikproduzenten einen Vertrag? Wie findet man das richtige Plattenlabel für seine Musik? Was ist genau der Unterschied zwischen Plattenfirma, Plattenlabel und Verlag? All diese Fragen werden wir ein bisschen mit dem Tim diskutieren. Da freue ich mich schon drauf. Nochmal vielen Dank, Tim. Bis dahin immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben.
Dankeschön.
Cheers.
Bis bald.